Da geht noch mehr, wie wir geistlich wachsen können. Da geht noch mehr, begabt vom Heiligen Geist. Um den Heiligen Geist geht es heute und ich freue mich total, dass ich über dieses Thema sprechen darf, weil das ein Thema ist, wo man so viel Neues noch entdecken kann und wo auch ich persönlich in der Vorbereitung noch so viel Neues entdeckt habe. Ich weiß nicht, aus was für einer Gemeinde du kommst. Bei mir war es zum Glück so, dass der Heilige Geist Thema war und das auch ein bisschen zumindest darüber gelehrt wurde. Aber ich weiß von ganz vielen anderen, dass es bei denen nicht so war und dass irgendwie über den Heiligen Geist einfach nicht so viel bekannt war. Ich weiß nicht, mit welchen Fragen du heute gekommen bist oder ob du dir überhaupt Gedanken gemacht hast über den Gottesdienst oder über das Thema. Zum Thema Heiliger Geist kann man Bücher füllen und ich kann und ich werde heute Abend sicherlich nicht alles sagen. Und ich werde auch manche Dinge voraussetzen und die dann nicht weiter erklären. Also wenn du irgendwo hängen bleibst und irgendwas nicht verstehst oder zu irgendwas noch Fragen hast, dann komm einfach auf mich nochmal zu oder frag in deinem Hauskreis nach oder sonst irgendwem aus dem CT. Genau, ich habe im Vorfeld von dieser Predigt ein paar Leute gefragt, was sie denn eigentlich gerne über den Heiligen Geist wissen wollen. Und ich habe meine Predigt jetzt einfach ein bisschen an diesen Fragen gegliedert. Also die erste Frage, logischerweise, wer oder was ist eigentlich der Heilige Geist und was tut er? Die zweite Frage, welche Rolle spielt der Heilige Geist in der Trinität und wofür brauche ich ihn überhaupt? Die dritte Frage, bekommt eigentlich jeder den Heiligen Geist? Muss ich irgendwas dafür tun, um ihn zu bekommen? Und was hat es mit der Geistestaufe auf sich? Und schließlich die letzte Frage, wie wirkt der Heilige Geist konkret? Frage Nummer 1, wer oder was ist der Heilige Geist und was tut er? Das hebräische Wort für Geist ist Ruach und es bedeutet Wind, Atem, Kraft und steht für Gottes Schöpferkraft, die Leben spendet und erhält. Und dann das Attribut heilig, das ist ein Hinweis auf das Göttliche. Es bedeutet das Gesonderte, das Unterschiedene, das gänzlich Andere. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch die Bibel und mal gucken, wo in der Bibel der Heilige Geist überhaupt vorkommt. Und da könnt ihr euch jetzt auf viele Bibelverse einstellen, nur dass ihr es schon mal wisst. Aber ich habe gemerkt, dass mein Bild vom Heiligen Geist einfach sehr davon geprägt hat, war, was andere Leute mir erzählt haben, was ich für Erfahrungen gemacht habe, von ja ganz viel Lehre über den Heiligen Geist. Aber ich wusste relativ wenig darüber, was eigentlich in der Bibel darüber steht. Wir beginnen unsere Entdeckungsreise im Alten Testament, denn da kommt der Heilige Geist auch schon vor. Manchmal denkt man ja vielleicht, der kam irgendwie so nach Jesu Himmelfahrt dann richtig ins Spiel. Und es ist auch so, dass der Heilige Geist im Neuen Testament dann auch mal auf eine viel persönlichere Art und Weise sichtbar geworden ist. Aber auch im Alten Testament kam er schon vor. Beispielsweise von Daniel wird beschrieben, dass er den Geist der heiligen Götter hatte. Und Daniel war fähig, den Traum von Nebukadnezar auszulegen. Klingt für mich schon stark nach Geistesgaben. Und im Alten Testament gibt es auch ganz viele Verheißungen über den Heiligen Geist. In Jesaja 44, Vers 3 spricht Gott durch Jesaja zu seinem Volk Israel. Und er sagt, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Und auch in Hesekiel gibt es eine ähnliche Verheißung, auch für das Volk Israel, wo Gott sagt, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Schon hier wird der Zusammenhang zwischen dem Geist und der Frucht deutlich, die daraus resultiert. Auf die Frucht des Geistes werde ich dann auch später nochmal genauer drauf eingehen. In Jesaja 11, Vers 2 wird beschrieben, dass auf Jesus ruhen wird der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Schon mal ganz viele Eigenschaften von diesem Heiligen Geist, die wir mitnehmen können. Und das ganze Volk wird Anteil daran haben und so durch Jesus und seinen Geist erneuert werden. Es geht weiter mit unserer Reise durch die Bibel und wir kommen bei den Evangelien an. Da heißt es erstmal, dass der Heilige Geist über Maria kommt. Der Engel Gabriel sagt zu Maria, dass sie schwanger werden wird. Und Maria wundert sich so ein bisschen drüber, weil sie ja mit Josef noch nicht geschlafen hatte und fragt sich, wie das möglich sein sollte. Und da beschreibt Gabriel ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Jesus wurde also empfangen durch den Heiligen Geist, wie wir es auch im Glaubensbekenntnis sagen. Nach Jesu Geburt wird er dann zum Tempel gebracht und begegnet Simeon, der da schon ein alter Mann war und von dem es heißt, dass der Heilige Geist mit ihm war. Und Simeon erhält vom Heiligen Geist die Offenbarung, dass Jesus zum Licht werden wird für die Völker und zur Herrlichkeit Israels. Kommen wir zum Thema Taufe. Da heißt es, dass Johannes mit Wasser tauft, Jesus aber mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und in allen vier Evangelien wird beschrieben, dass der Geist Gottes bei Jesu Taufe auf ihn hinabkam, ganz sichtbar wie eine Taube. Schon bei der Schöpfung schwebte ja der Geist Gottes über dem Wasser. Und indem Jesus bei der Taufe den Heiligen Geist empfängt, beginnt eine neue Schöpfung. Nachdem er dann getauft war im Jordan und voll des Heiligen Geistes davon zurückkam, wurde Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und dort versucht. Aber in der Kraftfülle des Heiligen Geistes gewinnt er die Auseinandersetzung mit dem Bösen. Der Heilige Geist gibt uns also Kraft, auch Versuchungen und Angriffen des Teufels zu widerstehen. Durch Gottes Geist treibt Jesus auch Dämonen aus. In seiner Abschiedsrede, die in Johannes 14 beschrieben wird, beschreibt Jesus das Wesen und das Wirken des Heiligen Geistes. Da heißt es, dass der Heilige Geist ein Tröster ist, ein vertrauter und verlässlicher Beistand, den man um Hilfe, Fürsprache, Ermunterung und Stärkung herbeirufen kann. Der Heilige Geist ist ein Lehrer. Ein Lehrer, der die Jünger an das erinnert, was Jesus gelehrt hat und der ihnen hilft, es für heutige Situationen auszulegen. Da heißt es, dass der Heilige Geist Frieden schenkt. Und zwar einen tiefen Frieden, den sonst nichts anderes auf dieser Welt uns geben kann. Einen tiefen Frieden, sodass wir uns vor nichts fürchten müssen. Und da heißt es, dass der Heilige Geist uns fähig macht, der Macht des Bösen in der Welt entgegenzutreten. Er schenkt uns die Kraft, mit dem, was wir sagen und tun, an der Seite Christi zu bleiben. Und schließlich heißt es da, dass der Heilige Geist der Menschheit Klarheit über Sünde, Gerechtigkeit und das Gericht Gottes vermitteln wird. Nachdem Jesus dann gekreuzigt wurde und auferstanden ist, geschieht dann genau das, was er seinen Jüngern versprochen hatte. Jesus schenkt ihnen Frieden und sendet sie in die Welt. Danach bläst er sie an und sagt, nehmet hin den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr sie anrechnet, dem sind sie angerechnet. Jesus bläst die Jünger an, so wie Gott bei der Schöpfung den Menschen anbläst, um ihn lebendig zu machen. Auch hier wird nochmal die neue Schöpfung deutlich, die durch Jesus entsteht. Schließlich wird auch in den Briefen einiges über den Heiligen Geist geschrieben, was wichtig ist, um zu verstehen, wer er ist und wie er wirkt. Zunächst wird Jesu Auferstehung auf das Wirken des Heiligen Geistes zurückgeführt. In 1. Petrus 3, Vers 18 heißt es, Christus ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Durch den Geist Gottes sind wir Gottes Kinder. Es heißt in Römer 8, Vers 15, ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Durch den Heiligen Geist dürfen wir Gott Papa nennen. Und dadurch, dass wir Kinder sind, sind wir auch Erben und haben Anteil an Jesu Leiden, aber auch an seiner Herrlichkeit. Ein paar Verse weiter in Römer heißt es dann, dass der Geist unserer Schwachheit aufhilft und dass er uns vertritt, wenn wir zum Beispiel nicht wissen, wie wir beten sollen. Der Heilige Geist führt uns in Freiheit. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, steht in 2. Korinther 3, Vers 17. Der Heilige Geist schenkt uns auch Erkenntnisse über Gott, über uns selbst, vielleicht auch über andere Menschen. Und mit dem Beistand des Heiligen Geistes können wir Jesus unseren Herrn nennen. Und ein schöner Punkt, durch den Heiligen Geist können wir Gottes Liebe wahrnehmen. In Römer 5, Vers 5 heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist, was eine Bestätigung ist für die Annahme durch Gott. Der Heilige Geist ist sozusagen eine Anzahlung auf die künftige Herrlichkeit und auf die vollkommene Erlösung. Er hilft uns, das kostbare Gut, das wir durch Jesus Christus erhalten haben, zu bewahren. Und ein Punkt aus 2. Petrus, da wird davor gewarnt, Bibelstellen so auszulegen, wie es einem passt. Nämlich sind die Weissagungen der Heiligen Schrift, der Bibel, durch den Heiligen Geist entstanden und also können wir sie auch nur durch den Heiligen Geist auslegen. Jetzt habt ihr es erstmal geschafft mit dem Rundgang durch die Bibel. Und ich komme zur zweiten Frage. Keine Angst, die wird ein bisschen kürzer als die erste. Welche Rolle spielt der Heilige Geist in der Trinität und wofür brauche ich ihn überhaupt? Ein Vers, der mir hilft, die Trinität zu verstehen, steht in 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. So genau kann man das natürlich alles gar nicht trennen. Und die Trinität ist irgendwie was, was ganz schwierig zu fassen ist. Wir haben drei Personen, die aber trotzdem alle eins sind. Aber anhand der Trinität und anhand dieses Verses kann man vielleicht verschiedene Aspekte von unserem Gott verstehen. Zum einen ist da Gott der Vater, der unser Schöpfer ist und der uns unendlich liebt. Zum anderen ist da Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, der uns Erlösung geschenkt hat und durch den Gottes Gnade sichtbar wird. Und schließlich ist da der Heilige Geist, der laut diesem Vers wohl irgendwas mit Gemeinschaft zu tun hat. Und tatsächlich ist es so, dass es der Heilige Geist ist, der in uns wohnt. In Römer 8, Vers 11 heißt es, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Gott wohnt in uns durch seinen Geist. Und dadurch haben wir Anteil an Gottes Auferstehungskraft. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. In 1. Korinther 6, Vers 19 steht, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, sodass ihr euch nicht selbst gehört? Paulus versteht den Heiligen Geist nicht nur als Eigenschaft oder als Kraft, sondern als Vermittler einer innigen Beziehung zu Gott. Frage Nummer 3. Bekommt jeder den Heiligen Geist? Muss ich irgendwas dafür tun, damit ich ihn bekomme? Und was hat es eigentlich mit dieser Geistestaufe auf sich? Erstmals sagt die Bibel, dass jeder Christ mit der Bekehrung auch den Heiligen Geist bekommt. Das steht zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 13, dass alle, seien es nun Juden, Griechen, Sklaven oder Freie, mit einem Geist getränkt oder auch mit einem Geist getauft sind. In Titus 3, Vers 4 bis 7 werden Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist beide als Voraussetzungen für unsere Erlösung gesehen. Wir werden selig nicht durch unsere Werke, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt, damit ist die Taufe gemeint, und die Erneuerung im Heiligen Geist, den er überreichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist gehören zusammen. Es gibt nicht die Christen, die wiedergeboren sind, und die etwas besseren Christen, die dann auch noch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt haben. Jesus sagt uns, dass der himmlische Vater uns den Heiligen Geist gerne gibt, wenn wir ihn darum bitten. Das steht in Lukas 11, Vers 13. Dass wir den Heiligen Geist bekommen mit unserer Wiedergeburt, mit unserer Bekehrung, das alles spricht eigentlich eher gegen die Lehre so einer zweiten Geistestaufe, die irgendwann nach der ersten Taufe oder nach unserer Bekehrung kommt. Es gibt christliche Strömungen, die das vertreten, die Ansicht, dass so eine zweite Erfahrung nach der eigentlichen Bekehrung notwendig ist und dass man erst da so richtig mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Viele sehen diese Geistestaufe dann auch in Verbindung mit der Gabe des Sprachengebets. Und es ist ja tatsächlich so, dass beispielsweise die Jünger in der Apostelgeschichte nochmal besondere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht haben. Da ist natürlich vor allem die Pfingstgeschichte zu nennen. Da waren alle an einem Ort versammelt und es wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Daraufhin predigten sie in verschiedenen Sprachen das Evangelium. Und es waren keine Sprachen, die sie kannten, sondern solche, die ihnen der Heilige Geist geschenkt hat. Und Petrus erklärt in seiner Predigt bei diesem Pfingstfest, dass jeder, der Buße tut, sich taufen lässt und dadurch die Vergebung der Sünden erfährt, auch die Gabe des Heiligen Geistes empfängt, quasi automatisch. Petrus verheißt also allen, die an Jesus glauben, eine ähnliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wie hier in der Pfingstgeschichte beschrieben. Verbunden mit der Ausgießung des Heiligen Geistes sind auch immer wieder körperliche Phänomene. Offenbar hatten die Jünger Probleme damit, gerade zu stehen, sonst wären sie wahrscheinlich nicht für betrunken gehalten worden. In Ephesus legte Paulus Menschen die Hände auf und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und mit den Gaben der Prophetie und der Zungenrede ausgerüstet. Wenn in der Bibel von solchen außergewöhnlichen Erfahrungen die Rede ist, warum sollten die nicht auch heute noch stattfinden? Und warum sollten wir sie den Menschen heute dann absprechen? Aber diese spektakulären Erfahrungen waren damals, zur Zeit der Apostelgeschichte, genauso wenig die Regel, wie sie es heute sind. In der Apostelgeschichte wird nämlich neben einigen spektakulären Erfahrungen auch von vielen ganz unspektakulären berichtet. Wie passt das jetzt also zusammen? Einerseits bekommen wir mit unserer Bekehrung quasi automatisch den Heiligen Geist, und eine besondere zweite Geistestaufe ist nicht nötig. Aber andererseits berichtet die Bibel auch immer wieder von besonderen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist oder auch, dass er besondere Gaben schenkt. Ich glaube, dass wir den Heiligen Geist seit unserer Bekehrung in uns tragen. Aber vielleicht geben wir ihm oft keinen Raum zu wirken. Und oft nehmen wir seine Gegenwart wohl auch nicht wahr. Und deswegen braucht es manchmal diese besonderen Erfahrungen, wo der Heilige Geist wirklich spürbar präsent ist und an uns wirkt. Und ob man das erste Mal, wenn das jetzt passiert, nun Geistestaufe nennt oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Wichtig ist, dass wir offen sind für sein Wirken, dass wir bereit sind zu empfangen und dass wir ihm Gestaltungsspielraum in unserem Leben lassen. Was hält dich vielleicht davon ab, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu bitten? Vielleicht hast du Angst, dass Gott nicht zuverlässig ist, dass er dir nicht das gibt, worum du ihn bittest. Vielleicht hast du mal gesehen, wie Leute umkippen oder anfangen zu zittern, wenn sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden oder in Berührung kommen. Und du hast Angst, die Kontrolle zu verlieren. Das ist absolut verständlich. Aber Jesus beschreibt, dass ja selbst irdische Väter ihren Kindern keine Schlange geben, wenn sie ihn um Fisch bitten, und kein Skorpion, wenn sie ihn um ein Ei bitten. In Lukas 11, Vers 13 heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wenn wir bitten, dann werden wir bekommen. Und wenn wir suchen, dann werden wir finden. Und wenn wir anklopfen, dann wird uns aufgetan. Und Gott gibt gute Gaben. Und um den Heiligen Geist dürfen wir auch ruhig öfter bitten. Petrus wurde mindestens zweimal mit dem Heiligen Geist erfüllt. Zumindest mindestens zweimal wurde es beschrieben. Wir sollen uns also immer wieder für das Wirken des Heiligen Geistes öffnen und uns von ihm erfüllen lassen. Natürlich ist das Thema Erfüllung mit dem Heiligen Geist eines, was Konflikte auslöst, da es um Erfahrungen geht, die einige Christen machen und andere eben nicht. Und hier ist es wichtig anzuerkennen, dass Gott mit jedem Menschen seinen eigenen Weg geht. Und wir können auch nicht die Erfahrungen von anderen Menschen zum Maßstab machen, sondern nur Gottes Wort. Ich komme zur letzten Frage. Wie wirkt der Heilige Geist konkret? Woran sehe ich denn eigentlich, ob der Heilige Geist gewirkt hat oder nicht? Natürlich gibt es Erfahrungen, bei denen das irgendwie eindeutiger ist als bei anderen. Sprachengebet, körperliche Phänomene, Prophetie, das sind sichtbare Gaben. Aber nicht alles, was der Heilige Geist tut, ist sichtbar. Und vieles geschieht im Verborgenen. Und auch bei den sichtbaren Dingen kann man sich ja vielleicht fragen, ist das jetzt wirklich vom Heiligen Geist? Das Wirken des Heiligen Geistes kann man nicht von Erfahrungen abhängig machen, sondern man erkennt es an den Früchten. Das bedeutet, es kommt nicht darauf an, auf welche Weise ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werde, sondern welche Wirkung der Heilige Geist in meinem Leben entfaltet. Schon im Alten Testament wird die Erfüllung mit dem Heiligen Geist auch mit einer Veränderung des Herzens in Verbindung gebracht. In Hesekiel 11, Vers 19 heißt es, und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Im Neuen Testament wird die Frucht des Geistes dann nochmal konkretisiert und in Galater 5, Vers 22 steht, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Die Frucht des Geistes ist ein Leben bzw. ein Charakter, der Jesus immer ähnlicher wird. Und Achtung, hier steht Frucht im Singular. Man kann sich also nicht nur eine Frucht herauspicken, die einem vielleicht besonders leicht fällt, sondern alle Aspekte gehören dazu. Und eine Frucht ist etwas, das wachsen muss. Diesen Wachstumsprozess kann man schlecht beschleunigen. Wachstum braucht Geduld und man kann nicht gleich nach dem Säen die Ernte erwarten. Und auch wie groß die Ernte ausfällt, liegt nicht in unserer Hand. Wir können die Frucht des Geistes nicht machen und wir können sie auch nicht durch bestimmte Methoden herbeiführen. Was wir aber machen können, ist eine Umwelt zu schaffen, in der Wachstum stattfinden kann. Ich kann den Boden optimal vorbereiten. Ich kann das Getreide gleichmäßig aussäen. Ich kann dafür sorgen, dass meine Pflanze Sonne und Wasser abbekommt. Und so ist es auch mit unserem geistlichen Wachstum. Das ist ja das Thema unserer Reihe, wie wir geistlich wachsen können. Das eigentliche Wachstum kann ich nicht beeinflussen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes und braucht Zeit. Aber ich kann einiges dafür tun, optimale Wachstumsbedingungen zu schaffen. Wachstum funktioniert, wenn die Umwelt stimmt. Und spätestens da sollten wir uns Gedanken über unsere Beziehung zum Heiligen Geist machen. Denn es geht nicht um die Erfahrung, sondern um die Frucht. Darauf sollten wir unser Hauptaugenmerk legen. Setzen wir uns möglichst oft Gottes Gegenwart aus, damit der Heilige Geist in unserem Leben viel Frucht bringen kann. Neben der Frucht des Geistes ist im Neuen Testament auch von besonderen Gaben die Rede. Es gibt da verschiedene Listen in den Briefen, in denen bestimmte Dienste oder Begabungen aufgezählt werden. Dazu gehören so Dinge wie Prophetie, Geisterunterscheidung und Zungenrede, aber auch die Gabe der Leitung, des Dienens oder des Lehrens. Es gibt dabei keine Liste, in der alle Gaben aufgezählt werden, die irgendwo anders noch vorkommen. Das heißt, keine dieser Listen ist vollständig. Und man kann davon ausgehen, dass es noch mehr Geistesgaben gibt, als die, die hier erwähnt werden. Alle Geistesgaben dienen dazu, Jesus zu verherrlichen. Also kann alles, was Jesus verherrlicht, eine Geistesgabe sein. Zum Beispiel auch nach dem Gottesdienst die Leinwand abzubauen, den Beamer zu bedienen, Folien zu layouten. Für mich macht auch die Unterscheidung zwischen natürlichen und übernatürlichen Gaben, die manchmal vorgenommen wird, nicht so viel Sinn. Denn es sind alles Gaben des Geistes und somit sind sie nicht von dieser Welt. Geistesgaben muss man auch nicht über Nacht bekommen. Es können auch angeborene Talente sein. Aber Gabe bedeutet, dass diese Fähigkeiten nicht unser natürlicher Besitz sind, sondern ein Geschenk des Schöpfers. Wir sollen sie einsetzen, sodass sie der Gemeinde, dem Leib Christi, dienen. So ist zum Beispiel das Sehen nicht im Besitz des Auges, sondern der ganze Leib sieht durch das Auge. Eine Gabe kann die andere nicht ersetzen. Wenn eine fehlt, dann fehlt dem Leib als Ganzem etwas, nicht nur dem einzelnen Christen. Und der Maßstab für das Wirken des Heiligen Geistes ist auch hier wieder nicht die besondere Erfahrung, sondern dass es im Namen Jesu und zum Aufbau seiner Gemeinde geschieht. Die Gaben dienen der Verherrlichung Gottes, nicht der des Begabten. Ich werde jetzt nicht auf die einzelnen Gaben eingehen, da habt ihr nächste Woche in den Hauskreisen noch Zeit zu. Aber ich möchte euch einladen und ermutigen, für das Wirken des Heiligen Geistes offen zu sein und Gott auch immer wieder um seinen Geist zu bitten. Habt keine Angst, dass ihr die Kontrolle verlieren könntet. Gott, der Vater, ist gut und gibt uns gute Gaben. Lasst euch von ihm seinen Geist schenken. Der Heilige Geist wohnt in euch und macht Gemeinschaft möglich. Er bewirkt eine gute Frucht in euch. Ihr könnt den eigentlichen Wachstumsprozess nicht beschleunigen oder verändern, aber ihr könnt optimale Wachstumsbedingungen schaffen. Und schließlich strebt nach den Gaben des Heiligen Geistes. Gaben müssen sich entfalten können. Das braucht Gelegenheiten, sich auszuprobieren, auch mal zu scheitern und zu wachsen. Ich habe jetzt ziemlich viel Theoretisches erzählt zum Heiligen Geist. Und damit ihr so eine Vorstellung habt, wie das praktisch aussehen kann, habe ich die Clara gebeten, uns einfach ein Beispiel zu erzählen, wie der Heilige Geist gewirkt hat bei ihr. Clara, falls ihr sie nicht kennt, die war jetzt ein Jahr in Amerika auf einer christlichen Leiterschaftsschule und ist gerade zu Besuch in Marburg. Und deswegen haben wir das Privileg, heute was von ihr zu hören.
Ja, hallo, danke schön. Es ist voll schön, hier zu sein. Genau, ich würde euch gerne ein Erlebnis erzählen, was mich sehr berührt hat und wo man vielleicht auch praktisch erkennen kann, wie es sein kann, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, wie spannend es wirklich mit ihm ist. Ich bin im letzten Jahr immer mit ein paar Freunden einmal im Monat in eine benachbarte Stadt gefahren, um dort einfach den Leuten von Jesus zu erzählen, für sie zu beten. Wir haben wirklich tolle Dinge erlebt, viele Heilungen gesehen und Sonstiges. Und ich erinnere mich an einen Abend, wir waren mit 4 Leuten insgesamt unterwegs und wir haben den Heiligen Geist vorher gefragt, wo möchtest du uns heute Abend haben, wo sollen wir zuerst hingehen? Und einer von uns hatte so den Eindruck, dass wir vielleicht zu einem Skatepark gehen könnten. So haben wir uns auf die Suche nach einem Skatepark gemacht, sind da auch angekommen. Und mir fiel sofort ein Junge auf, der direkt da an der Seite saß mit einer Gitarre. Und da habe ich mich zu ihm gesetzt, so ein bisschen mit ihm geredet. Und vor dem Abend habe ich den Heiligen Geist gefragt, dass er mir die Gabe des Wortes der Erkenntnis nochmal stärker geben soll. Worte der Erkenntnis sind Worte, die der Heilige Geist dir geben kann. Das sind in der Regel Details über die Vergangenheit oder die Gegenwart einer Person, die du so vielleicht gar nicht wissen kannst. Und als ich so mit dem Jungen redete und er mir auch noch ein Lied vorspielte, habe ich den Heiligen Geist gefragt, okay, was möchtest du sagen, was kann ich ihm sagen? Und dann fing der Heilige Geist an zu reden. Und danach wusste ich, gut, jetzt gehe ich Risiko ein, wenn ich das dem Jungen sage. Und er hatte vorher gemeint, er ist Agnostiker und möchte jetzt eigentlich nicht viel von Gott hören und war insgesamt jetzt auch nicht so freudig gestimmt. Er hat auch gesagt, dass er ein Emo ist, genau. Und genau, dann eines der Dinge, die der Heilige Geist am Anfang zu mir gesagt hat, war, er hat einen kleinen Bruder und er sieht sich sehr in einer Beschützerrolle für seinen kleinen Bruder. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, kann es sein, dass du einen kleinen Bruder hast? Er so, ja, woher weißt du das? Und dann habe ich gesagt, ja, also Gott liebt es zu sprechen und er kennt dich sehr, sehr, sehr gut. Und ich glaube, er sagt mir gerade ein paar Dinge über dich, um zu zeigen, wie sehr er dich liebt und wie sehr er sich nach dir sehnt. Und dann hat der Heilige Geist weitergeredet und mir mehr Wörter der Erkenntnis gegeben, die Gott sei Dank alle gestimmt haben. Also ich stand nicht ganz so peinlich da. Und dann habe ich gemerkt, wie sich auf einmal was in seinen Augen geändert hat. Und wie Bex auch schon erzählt hat, die Gaben des Heiligen Geistes führen letztendlich dazu, dass wir den Menschen eine Liebesbeziehung mit dem Vater geben dürfen. Und genau, das war total schön zu sehen bei ihm, wie er auf einmal bemerkte, wow, da gibt es wirklich den Vater im Himmel, der sich für mich interessiert und der mich kennt. Während ich dann weiter einfach mit ihm gesprochen habe, hatte ich auf einmal wie so eine innere Vision vor meinem Auge. Also das könnt ihr euch so vorstellen, dass ihr wie eine Szene von einem Kinofilm auf einmal seht. Und ich habe eine Frau gesehen mit langen blonden Haaren, die im Bett nachts lag und auf einmal aufstand und Atemnot hatte und deswegen nicht schlafen konnte. Und mir war sofort klar, dass das seine Mama ist. Und habe ich ihn gefragt, hey, kann es sein, dass deine Mama vielleicht Atemprobleme hat und sie nicht gut schläft? Dann guckt er mich an und sagt, ja, das stimmt. Seit 2 Monaten kann sie kaum schlafen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich für Heilung beten darf für seine Mama. Und er meinte so, ja, bitte, tu das. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass er dadurch so gemerkt hat, wirklich, wie Gott auch an seiner Familie und an allem von ihm interessiert ist. Und dann habe ich ihn gefragt, so jetzt, wo du weißt, dass Gott dich so sehr liebt, hast du Lust, mal den Heiligen Geist zu erleben? Und er so, okay, ja, wie sieht das aus? Wie passiert das? Und dann meinte ich, ja, wenn du magst, mach doch mal die Hände auf und sag einfach mal, ja, Heiliger Geist, begegne mir. Und dann hat er das getan und ich habe für ihn gebetet. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie es in meinen Händen total anfing zu kribbeln. Und das Kribbeln hat sich über meine Arme ausgestreckt. Und in der Regel ist das bei mir so, dass ich das fühle, was die Person fühlt, wie der Heilige Geist ihr begegnet. Und dann habe ich ihn gefragt und habe gemeint, sag mal, spürst du irgendwas? Und dann war er so, ja, irgendwie kribbelt es total. Ich weiß nicht, was das ist total komisch. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist der Heilige Geist, der dir Hallo sagen will. Genau, und das war für mich einfach so ein schönes Erlebnis, wie ich gesehen habe, wie seine Augen sich verändert haben, wie Freude in ihm hochkam und wie er einfach so eine Liebesbeziehung mit unserem Vater erlebt hat. Ja, und ich habe so irgendwie das Herz des Vaters darüber gespürt, wie er so gesagt hat, Clara, es gibt so viele Kinder, die genau diese Begegnung mit mir haben wollen. Und du kennst mich, deswegen darfst du von ihnen erzählen, von mir erzählen. Genau, ja.
Danke, Clara. Das war ein Beispiel, wie das aussehen kann, wenn der Heilige Geist wirkt. Ich möchte euch einladen, euch da echt nach auszustrecken. Wir werden jetzt eine Zeit haben, eine Lobpreiszeit. Und wenn ihr Lust habt auf mehr, dann bittet Gott um den Heiligen Geist. Ihr dürft auch gerne nach vorne kommen. Hier stehen Leute, die für euch beten und mit euch beten. Wenn ihr zum Beispiel euch nach den Geistesgaben nochmal neu ausstrecken möchtet, dann könnt ihr das voll gerne tun. Kommt einfach nach vorne, sagt das den Betern. Genau, aber auch für euch persönlich möchte ich euch echt dazu ermutigen, offen zu sein für das, was der Heilige Geist für uns vorbereitet hat.